Syrien, Bürgerkrieg seit 2011. Todesopfer insgesamt 570.000, Todesopfer 2019 3.951. Afghanistan, Krieg seit 1978. Todesopfer insgesamt mindestens 1,24 Millionen, Todesopfer 2019 16.000. Jemen, bürgerkriegsartige Auseinandersetzung seit 2011. Todesopfer insgesamt 83.700, Todesopfer 2019 8.949. Mexiko, Drogenkrieg seit 2006. Todesopfer insgesamt mehr als 150.000, Todesopfer 2019 22.500. Irak, Nachwirkungen des Krieges seit 2003. Todesopfer insgesamt mehr als 1 Million, Todesopfer 2019 ca. 5.000. Somalia, Bürgerkrieg seit 1988, Todesopfer insgesamt 500.000, Todesopfer 2019 noch nicht bekannt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das waren die weltweiten Konflikte, die 2019 mindestens 1.000 Tote gefordert haben. Und dann kommen noch unzählige regionale Auseinandersetzungen dazu, von den kriegerischen Zuständen in manchen Familien gar nicht zu reden. Die Liste der weltweiten bewaffneten Auseinandersetzungen ist unendlich lang. Wenn man sich das mal so ganz nüchtern ansieht, bleibt eigentlich kein anderes Fazit möglich als: die Christen haben 2019 versagt. Wir haben 2019 versagt. Denn die Aufforderung der diesjährigen Jahreslosung, da scheinen wir nicht nachgekommen zu sein. Suche Frieden und jage ihm nach. So heißt es im Psalm 34, Vers 15. Und Friede scheint auch nach diesem Jahr mit dieser Jahreslosung nun wirklich nicht zu herrschen. Es wäre wohl zu einfach und auch sehr unfair, diesen weltweiten Zustand nur uns anzulasten. Es wäre auch völlig am Text vorbei. Und darum ist es gut, sich das Ganze mal ein bisschen differenzierter anzusehen. Ich finde es immer sehr spannend, am Ende des Jahres sich die Jahreslosung noch mal genauer anzugucken und innerlich Rückschau zu halten. Was hat sich mit mir und dem Text im Laufe des Jahres verändert? Wie hat Gott durch diesen Text mein Leben in diesem Jahr bewegt? Wie hat er da zu mir geredet? Welche Geschichte habe ich mit diesem Text entwickelt? Und manchmal habe ich ganz, ganz intensive Geschichten mit der Jahreslosung. Zum Beispiel 2012. Lass dir an meiner Schwachheit genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, 2. Korinther 12, Vers 9, das war meine, habe ich andersrum jetzt gesagt? Sehr schön, ihr seid noch wach, hervorragend. Das ist meine Jahreslosung 2012 geworden. Man merkt, wie mich das geprägt hat. Ich wusste die Jahreslosung von vor 7 Jahren noch, auswendig und so fort. Die Jahreslosung 2019 musste ich, bevor ich angefangen habe, diese Predigt zu schreiben, googeln. Ich wusste sie nicht, gar nicht. Das zeigt, wie präsent diese Jahreslosung für mich dieses Jahr war. Auch bei uns in der Gemeinde kam sie so gut wie gar nicht vor. Und ich bin gespannt, ob es nur der Text oder auch dieses Thema war, was für uns, für mich nicht präsent war. Und ich bin gespannt, heute zum Abschluss dieses Jahres mit euch auf Erkundungstour zu gehen, was diese Jahreslosung 2019 auch über dieses Jahr hinaus mit uns zu tun hat. Aber dafür lese ich jetzt erstmal den Text vor, in dem sie steht. Und ich habe da ein bisschen länger mit mir gerungen, weil der Text ist relativ lang. Der ist eigentlich länger als ein Text, den ich normalerweise vorlesen würde. Aber bei einem Psalm habe ich mir gedacht, kann man das mal machen. Ich lese uns Psalm 34 vor. Von David. Aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkündigen gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn, und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist, glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund kein boshaftes Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setz dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus aller ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird sie aus allem Unglück befreien. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod, und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr aber erlöst die Seelen derer, die ihm dienen, und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Und als erstes muss ich euch leider sagen, dass mit der Jahreslosung dieses Jahr wieder was passiert ist, was mir eigentlich immer passiert, wenn ich über die Jahreslosung predigen möchte. Wenn man so einen zugegeben wunderschönen Vers aus seinem Kontext löst. Denn das Thema Frieden, was die Jahreslosung ja vorgibt, ist überhaupt nicht das Kernthema dieses Psalms, sondern was ganz anderes. Und ich möchte, so war mein ursprüngliches Ziel und ich probiere es auch, über die Jahreslosung predigen und das Thema Frieden. Und das werde ich auch versuchen, wie gesagt, aber es geht nicht anders, als dass ich zumindest kurz diesen Vers in diesen Text einordne. Ich finde, es gehört sich so. Und dann gucken wir uns die Jahreslosung nochmal genau an. Psalm 34 ist ein Frühwerk von David. David ist schon zum König gesalbt, aber Saul regiert noch und der stellt David nach, der trachtet ihm nach dem Leben. Die Situation, in die der Psalm hier reingeschrieben wird, könnt ihr in 1. Samuel 21 und den umliegenden Kapiteln nachlesen. David ist eigentlich ständig auf der Flucht und wird von ständig wechselnden Personen gerettet. Mal von Michal, dann von Jonathan, von Abimelech. Saul neidet ihm sein Ansehen, seinen Erfolg und David muss immer wieder fliehen. Und in diese Situation hinein schreibt er diesen Psalm. Im Hebräischen sind die Versanfänge alphabetisch geordnet. Und darum erkennt man auch das Thema des Psalms, nicht auf den ersten Blick, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Der Psalm zerfällt in zwei Teile. In den Versen 1 bis 11, da steht eine persönliche Gebetserhörung im Mittelpunkt. Und im zweiten Teil dann eine allgemein gehaltene Belehrung darüber, wie man seinen Glauben zu Gott richtig lebt. Was aber auffällt, ist, dass im gesamten Psalm in beiden Teilen ganz häufig von den Elenden, von den Demütigen, von den Armen geredet wird. Das ist jetzt keine spezielle soziale Gruppe, sondern das kommt in dem Psalm immer wieder vor, dieses Wort. Und das bezeichnet eine Gruppe von Menschen, die aufgrund eigener Schuld oder weil das ganze Volk ungehorsam war, leiden und sich darum unter Gottes Ehrfurcht und Herrschaft demütigen. Das ist jetzt, also wenn da jemand elend ist, ist das kein körperliches oder soziales Merkmal, sondern eine grundlegende Herzenshaltung. Und hier schreibt einer dieser Elenden oder dieser Demütigen über eine Erfahrung, diese Gebetserhörung im ersten Teil, diese Rettung Gottes, die er mit Gott gemacht hat und möchte sie anderen Menschen weitergeben und sagen, schaut her, wenn ihr so elend, so demütig seid wie ich, dann geht's euch gut, das ist richtig. Wenn es also ein Kernthema dieses Psalms gibt, dann ist es nicht Frieden, sondern Demut. Demut unter die Größe und Herrschaft Gottes. Habt das ein bisschen im Hinterkopf, wenn es jetzt weitergeht und wir doch noch über Frieden reden. Was wir hier im Psalm finden, ist ja so ganz klassische alttestamentliche Weisheit. Wenn du gut und gottgefällig lebst, dann wird es dir gut gehen. Wenn du Gottes Gebote missachtest, dann wirst du vergehen und der Segen Gottes wird von dir weichen. Das merkt man im Psalm in den Versen 8, 10, 11 und so weiter. Und auch dieser zweite Block des Textes, diese Unterweisung, ist davon ganz klar geprägt. Frei nach dem Motto, wenn es dir gut gehen soll, dann mach bitte das. Wenn es dir aber schlecht gehen soll, dann mach bitte das, 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 das. Du hast die Wahl, es liegt an dir. Und das Ganze macht den Übertrag auf unser Leben nicht ganz einfach. Denn wir wissen, dieser simple Tun-Ergehen-Zusammenhang, der funktioniert nicht. Es gibt mehr als genug Menschen, die alles daran setzen, Gottes Gebote zu befolgen und dennoch leiden müssen. Und diese Haltung, diese Theologie, wenn man das wirklich durchziehen würde, die macht krank. Denn dann liegt mein gelingendes Leben bei mir und bei meinem Tun. Wenn Gott nicht segnet, ist ja klar, an wem es liegen muss. An mir. Wenn ich krank bin, dann habe ich nicht genug geglaubt. Wenn ich kein Glück, kein Erfolg, dann muss es an mir liegen, weil Gott legt sie an meine Hand, wie ich mein Leben gestalte. Dann habe ich mich nicht genug angestrengt, nicht genug die Gebote gehalten und das ist ganz übel. Und ich glaube, das müssen wir strikt ablehnen. Aber wenn wir über diesen Zusammenhang hinausgehen, können wir trotzdem Dinge darin entdecken, die wichtig für uns sind. Denn auch wenn es für seinen Segen nicht relevant ist, ob wir Frieden suchen und ihm nachjagen, entdecken wir in diesem Text trotzdem Gottes Herz. Diese Sachen sind ihm wichtig. Er will, dass seine Kinder so leben. Und sein Wille ist für seine Kinder, für uns, gut. Davon bin ich überzeugt. Und alleine deshalb lohnt es sich schon, das Ganze mal ein bisschen genauer anzugucken. Ich lese euch die Verse 14 und 15 nochmal vor, damit ihr sie vor Augen habt. Wenn das dein Wunsch ist, also ein gutes Leben zu haben, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden und verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. David nennt hier drei Dinge, die wir tun sollen, die Gott wichtig sind. Und dieser Dreiklang, den auch die Jahreslosung enthält, den möchte ich mir mit euch angucken. Und ich habe ja gesagt, dieser Übertrag ist nicht ganz einfach, darum habe ich mir zu jedem dieser drei Dinge eine Stelle aus dem Neuen Testament rausgesucht, um zu zeigen, da findet sich das Ganze auch, sozusagen als Beweis. Als erstes haben wir ein Verbot. Erlaube deinem Mund kein boshaftes Reden und verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Ziemlich genau das finden wir auch im Jakobusbrief, Kapitel 3, wo Paulus sagt, man muss der Zunge Zügel anlegen, man muss die züchtigen und unter Kontrolle halten, denn sonst kann das schief gehen. Und genau das finden wir hier. Wir sollen unserem Mund etwas verbieten, ebenso unseren Lippen. Und jetzt muss man überlegen, wir können mit unserem Mund zwei Sachen machen. Entweder können wir reden oder wir können die Klappe halten. Man kann Gutes sagen, man kann Schlechtes sagen. Wenn man was Gutes sagt, also wenn man redet, was Gutes, kann man es entweder wirklich tun oder man kann das Gute, oder man kann, nein, das ist kompliziert. Nochmal, zwei Dinge. Entweder wir reden oder wir reden nicht. Fangen wir mal so an. Ja? Wenn wir reden, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir reden Gutes oder wir reden Böses. Wenn wir nicht reden, haben wir auch zwei Möglichkeiten. Wir reden Gutes nicht oder wir reden Böses nicht. Jetzt logisch, jetzt gibt's Sinn, ne? Ja? Reden oder nicht, Gutes, Böses, nicht Gutes, nicht Böses. Haha. Genau. Zwei Möglichkeiten jeweils sind gut, zwei sind schlecht. Es ist gut, wenn du lobst. Auferbaust, wenn du das aussprichst, was dem anderen hilft, wenn du tröstest, wenn du jemanden weiterbringst. Und es ist gut, wenn du die Klappe hältst, obwohl dir so viele schöne kleine Lästereien, Bosheiten, Gemeinheiten, Halbwahrheiten einfallen. Oder auch Wahrheiten, die aber nicht dazu dienen, irgendwas Gutes zu tun, sondern nur dazu dienen würden, Streit und Unfrieden zu stiften, obwohl sie wahr werden. Wenn du diese beiden Dinge tust, dann bist du ein Künstler mit deinen Lippen. Dann hast du deine Zunge gezähmt, dressiert, du hast sie unter Kontrolle und du gestaltest mit deinen Worten. Du erbaust Menschen, du wächst vielleicht Dinge in ihnen, die vorher noch nicht da gewesen sind. Du bist ein Künstler. Und die andere Seite ist, es ist schlecht, wenn du Unwahrheiten aussprichst. Wenn du lästerst, wenn du lügst, betrügst, wenn du abwertend über andere sprichst. Und es ist auch schlecht, wenn du die Klappe hältst, obwohl du etwas Gutes sagen könntest. Wenn du denkst, nicht geschimpft ist genug gelobt. Wenn du denkst, och, ermutigen muss ich nicht, obwohl es dran wäre. Wenn du nicht tröstest, obwohl es in deiner Macht stehen würde. Wenn du nicht in Schutz nimmst, nicht segnest, nicht für die Menschen sprichst. Wenn du diese beiden Dinge tust, dann bist du ein Vandale mit deinem Mundwerk. Dann bist du zerstörerisch und damit nicht so, wie Gott sich das für seine Kinder vorgestellt hat. Und jetzt ist die Frage, Willst du Künstler sein oder Vandale? Und unser Text zeigt uns, dass wir das selber in der Hand haben. Das ist kein Schicksal, gegen das wir nichts tun können, unsere böse Zunge, unser böser Mund. Nee, du sollst deinem Mund was verbieten. Du hast den unter Kontrolle. David fordert uns damit auf, unserer Zunge Dinge zu verbieten. Es ist ein willentlicher Entschluss und er liegt bei dir. Mit aller Hilfe des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Also stell dir zum Ende des Jahres diese Frage. Willst du Künstler oder Vandale sein? Mit dem, was du sagst und mit dem, was du nicht sagst. Willst du Menschen gestalten, nach vorne bringen oder Förderer sein? Oder willst du destruktiv die Entwicklung von Menschen verhindern? Es liegt in deiner Hand, welche Befehle du deinem Mund, deinen Lippen, deiner Zunge gibst. Und ich stelle mir das so cool vor, wenn wir hier eine echte Künstlergemeinschaft sind, ja, die alle voll darauf bedacht sind, mit unserem Reden aus den Menschen um uns herum echte Kunstwerke zu schaffen. Die nächste Aufforderung, die wir in Vers 15 finden, ist, dass wir uns vom Bösen fernhalten sollen und Gutes tun sollen. Und damit ist ja eigentlich nur eine Erweiterung der vorhergegangenen Aussage. Ja, da geht es um den Mund, jetzt geht es um unser ganzes Sein, unser ganzes Leben. Und wenn es heute schon um die Jahreslosung geht, fand ich es witzig, diese Anweisung mit einer anderen Jahreslosung zu belegen, aus dem Jahr 2011. Die lautete, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Steht in Römer 12, 21. Und auch das restliche Neue Testament ist voll mit Aufforderungen, das Böse in jeder Gestalt zu meiden und das Gute zu tun, das Gottes Sinn entspricht. Und ich habe an der Stelle länger überlegt, wie ich jetzt weitermache. Ich könnte einfach das von der Zunge gerade eben wiederholen, übertragen auf andere Gebiete. Aber irgendwie wäre das doof. Darum habe ich mir gedacht, ich mache das mal anders und schaue mir mal die Quelle an, aus der dieses Verhalten kommt. In Galater 5 findet sich beides in einem Kapitel zusammen. Das Gute, was wir tun sollen und das Böse, das wir lassen sollen. In Galater 5 heißt es in den Versen 19 bis 21, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und dem gegenüber stellt Paulus das, was er die Frucht des Geistes nennt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Verse 22 und 23. So, jetzt könnte ich euch wieder wie bei der Zunge eben auffordern, lebt doch bitte so. Das ist das, was Gott von euch will. Lohnt sich, ist gut für euch. Das möchte Gott von euch, entspricht seinem Wesen. Aber hier in diesem Bild ist was anderes entscheidend. Paulus spielt hier auf eine Rede Jesu an. Ich bin mir sicher, der hat die gekannt. Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Was können Reben tun, um zu wachsen? Sich bemühen? Sich ausstrecken? Versuchen, sich mit Wasser voll zu pumpen und möglichst dick zu werden? Nein. Das Einzige, was eine Rebe tun muss, ist am Weinstock dran zu bleiben. Wenn die Rebe am Weinstock dran bleibt und der Weinstock gesund ist, dann wächst sie von alleine. Einfach weil sie dran ist. Das Einzige, was wir tun müssen, um diese Früchte, die Paulus in Galater 5 nennt, hervorzubringen, ist an Jesus dran zu bleiben. Wenn wir in der Verbindung zu Jesus leben, werden diese Früchte automatisch in unserem Leben wachsen, weil die in unserer DNA liegen. Das wird passieren, einfach so, weil wir Christen sind, weil wir zu Jesus gehören, weil er uns in uns diese Werke schon lange vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Also, was ist dein Job, du Traube? Bleib an Jesus dran, so nah wie nur möglich. Setz dich seinem Wort aus, hör dir gute Predigten an, lies Bibel, mach bei Gemeinde, liest Bibel mit. Geh in den Gottesdienst, such dir eine Kleingruppe. Und wenn du schon in der Kleingruppe bist, dann gib ihr neuen Schwung, neue Priorität. Such dir einen Mentor, der dich gezielt fördert und begleitet. Such die Gemeinschaft, setz dich der Korrektur deiner Geschwister aus. Bete im Stehen, im Knien, im Liegen, im Gehen, im Wald, zu Hause, mir vollkommen wurscht. Es geht nicht um Frömmigkeit. Es geht nicht um religiöse Übungen. Es geht nicht um, weil man das als Christ halt so macht. Es geht darum, dass du verändert wirst, dass du das ans Licht bringst, was Jesus schon lange in dich reingelegt hat. Du musst dich nach diesen Früchten nicht ausstrecken. Die kommen von alleine, wenn du an Jesus bleibst. So, jetzt bin ich endlich bei der Jahreslosung und beim Thema der Predigt. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, das passiert mir irgendwie jedes Mal. Also immer, wenn ich über die Jahreslosung predige, finde ich den Text außenrum immer so spannend und am Schluss merke ich, oh, kaum noch Zeit. Aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Setz dich für Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft, sagt die Hoffnung für alle. Suche Frieden und jage ihm nach, schreibt Luther. Wenn man sich anguckt, welche Worte die biblischen Sprachen hier für Friede verwenden, merkt man schnell, dass Friede mehr ist als das Gegenteil von Krieg. Es ist auch was anderes als die Abwesenheit von Streit. Das beschreibt einen Grundzustand. Einen Zustand, der nicht aus uns kommt, sondern der von Gott auf uns abfärbt. Gott hat Friede mit der Welt gemacht, Friede mit uns gemacht. Und weil wir in diesem Frieden leben, können wir aus diesem Frieden auch mit anderen Menschen Frieden halten. Und damit hat das nicht nur einen theoretischen Wert, sondern das bringt handfeste Veränderungen mit. Ich habe den Anspruch, dass der Friede Gottes, in dem ich lebe, auch in meiner Familie präsent ist. Ich habe einen Anspruch daran, wie wir in meiner Familie miteinander umgehen. Friede heißt nicht Abwesenheit von Streit oder darum zu ringen, unterschiedliche Meinungen zu synchronisieren oder sowas. Das gehört dazu, wenn man zusammenlebt. Aber das Wie ist entscheidend. Ich will kein Schreien. Ich will, dass man sich auch im heftigsten Streit mit Achtung begegnet. Dass man sich, auch wenn die Türen knallen, versöhnen und entschuldigen kann. Die Kinder bei mir. Aber ich auch bei den Kindern. Dass ich die Größe habe, wenn ich als Vater falsch gehandelt habe, auf die Knie gehen kann, sagen kann, du, das war nicht richtig. Da bin ich meiner Verantwortung als Nachfolger Jesu nicht gerecht geworden. Das werde ich nicht so formulieren, aber meinen. Ja? Und in der Gemeinde sind wir doch da ganz ähnlich dran. Mit einem, eine klitzekleine Stimme, mit einem Unterschied. In der Familie habe ich nur Menschen um mich herum, die ich liebe. Meine Frau, na, darum habe ich sie geheiratet, weil ich sie liebe. Meine Kinder, die liebe ich, weil sie meine Kinder sind. In der Gemeinde, da treffe ich auf Menschen, mit denen Gott mich zusammengestellt hat, deren Freundschaft ich mir vielleicht nicht bei allen im normalen Leben immer suchen würde. Und bei solchen Leuten muss ich dann einen anderen Weg finden, friedlich zu bleiben. Aber ansonsten gilt eigentlich alles, was ich über Familie und Frieden vorher gesagt habe, auch in der Gemeinde. Wir dürfen hier unterschiedliche Ansichten und Meinungen haben. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Friede mit Gott haben wir nur darum, weil er uns vergeben hat. Also ist die Vergebung, die wir dem anderen gewähren, eine automatische Konsequenz. Wenn wir hier im Frieden miteinander leben wollen, wenn das Kernmerkmal unserer Gemeinschaft sein soll, dann hat Hartherzigkeit, Lieblosigkeit, Lästern und mangelnde Vergebungsbereitschaft keinen Raum hier. Ich bin so sehr Realist, dass ich weiß, dass hier nicht alles geliebte Brüder und Schwestern zusammen sind. Manch einer hier mag für dich nur ein vom Herrn geliebter Bruder oder vom Herrn geliebte Schwester sein. Und das ist voll und ganz okay. Aber ihnen mit Liebe, Respekt, Achtung und einem weiten Herzen zu begegnen, das ist möglich. Wir dürfen bei ganz vielen Fragen, von den profanen Dingen wie der Ausstattung im Abenteuerland bis hin zu der grundsätzlichen Ausrichtung mit ein oder zwei Gottesdiensten, gerne unterschiedlicher Meinung sein. Wir dürfen darum ringen zu gucken, was der richtige Weg ist. Überhaupt kein Problem. Die Frage ist, ob der Friede Gottes unser Miteinander dabei bestimmt. Und danach sollten wir uns sehnen. Nee, nicht nur sehnen. Unser Text verwendet deutlichere Worte. Einsetzen. Mit aller Kraft verfolgen. Suchen. Danach jagen. Man könnte auch sagen, sich voll danach ausstrecken. Und ich glaube, Friede sollte ein Kernmerkmal von uns Christen sein. Egal ob in der Familie, der Gemeinde, am Arbeitsplatz, unter Freunden. Jetzt höre ich schon den Einwand. Christian, aber was, wenn die andere Seite keinen Frieden will? Dann gilt Römer 12, Vers 18. Soweit es an euch liegt, haltet Frieden mit allen Menschen. Natürlich kann ich den anderen nicht zum Frieden zwingen, aber ich kann alles tun, was in meiner Macht steht, um diesen Frieden zu wahren oder herzustellen. So, und was machen wir jetzt hiermit? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das frustriert mich. Ich würde den Frieden Gottes so gerne in die ganze Welt bringen. Und ich kann es nicht. Und ich fühle mich da machtlos, hilflos, frustriert. Und ja, ich werde nicht dazu beitragen können, diese Konflikte, die hier vorne stehen, zu klären. Aber ich kann in meinem Umfeld anfangen. Meine Zunge zähmen, mich nach Jesus ausstrecken und so seine Früchte hervorbringen und mich mit aller Kraft nach diesem Frieden Gottes ausstrecken. Und dann schauen wir mal, was Gott in meinem Umfeld, vielleicht auch durch mich, tun und verändern wird. Amen. Beim letzten Lied, im letzten Gottesdienst des Jahres, wollen wir jetzt noch die letzte Kollekte des Jahres einsammeln. Danke, wenn ihr uns dabei nochmal helft, unsere Gemeinde zu finanzieren.